Himmlischer Vater, wir wollen noch gemeinsam ein Gebet sprechen zu dir. Und ich danke dir, dass du hier bist. Du bist hier. Jesus, du bist hier. Und dafür danke ich dir. Du bist treu, du bist gut. Ich danke dir für diese Ehre, dass wir deine Kinder uns nennen dürfen und es auch sind. Danke für diesen Sonntag. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Denn jeder Einzelne ist so kostbar in deinen Augen, dass du dein Blut für jeden vergossen hast. Herr, sprich, denn wir sind hier hingekommen, um zu hören, was du uns sagen möchtest. Herr, sende dein Wort und alle werden geheilt. Sende dein Feuer, Herr. Sende dein Wort wie ein Hammer, das Felsen zerschlägt. Herr, sprich, zeig uns die Wahrheit, denn die Wahrheit macht uns frei. Sende dein Wort, denn Jesus, du bist das Wort. Und ich danke dir, dass du es tun wirst, denn du bist treu. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und mit euch, mit uns das Wort zu teilen. Es gibt für mich persönlich nichts Schöneres. Und das meine ich auch so. Das ist so ein Privileg, so eine Ehre. Das Wort sind nicht nur Buchstaben. Das Wort ist nicht nur eine Theorie, eine Vermutung. Das Wort ist eine Person. Und gibt es eine wunderschönere Person, eine mächtigere Person als Jesus selbst? Und deshalb ist das so ein Vorrecht. Und diese Woche fragte mich jemand, ein Freund, wie wird Sonntag das Wort sein? Bist du bereit? Und ich habe ihm gesagt, das Wort wird einfach nur Hammer sein. Ja. Ich habe es einfach mal so ausgesprochen, aber nicht, weil ich das Wort halte. Es ist immer ein komisches Gefühl, wenn jemand neben dir steht, der größer ist als du. Aber Gott ist größer. Das ist ein Goliath. Okay. Ja, ich möchte auch nicht viel Zeit verlieren, sondern direkt mit euch anfangen, weil ich habe einiges auf dem Herzen und ich glaube, ein paar wichtige Punkte werden so gegen Ende kommen, der Predigt. Und das wäre dann natürlich schade, wenn da man so dich durchhetzen muss und dann noch so schnell Gebet und dann aufhören, sondern ich möchte gerne auch, dass wir danach noch etwas im Gebet verweilen und das Wort auch verdauen lassen. Ja, und wie immer am Anfang der Hinweis, dass ihr die Predigt euch scannen könnt, also ein Skript und in verschiedenen Sprachen, wer es da braucht. Bildschirm vor mir ist aus, das ist normal, ist alles so gewollt, richtig? Okay, gut. Also der ist zumindest auch. Okay, dann, ja, wir befinden uns in einer Serie Hoffnung in rauen Zeiten. Und das hat Felix letzte Woche schon sehr schön eingeleitet. Das ist ein sehr anspruchsvolles Thema, ein sehr ernstes Thema. Es geht um Leid, um Schmerzen, um die Frage nach dem Warum. Warum gibt es Leid? Warum lässt Gott es zu? Und heute möchte ich mit euch, es hat was mit Leid zu tun, denn wenn wir leiden, stellen wir uns immer diese Frage. Und das Thema heute, also Teil 2 dieser Serie, ist Zweifel. Hilfe, ich zweifle. Hilfe, ich zweifle. Was passiert? Ist das normal? Und direkt schon die Antwort, ja, es ist normal. Es wäre eher merkwürdig, wenn du mir sagen würdest, dass du in deinem ganzen Leben noch nie gezweifelt hast. Ich weiß nicht, ob es jemand gibt, der das sagen kann, dann Hut ab und Respekt. Also ich persönlich bin die Zweifel in Person. Also ich bin die Personifizierung des Zweifels. Ich bin leider ein Profi, wenn es um Zweifeln geht. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass ich alles falsch mache. Und die mich kennen, die kennen mich und wissen, ist es nicht leicht mit Dennis, weil er immer wieder einen Schubser braucht und immer wieder ihm klargemacht werden muss, dass nicht die Welt untergeht und dass es noch einen morgigen Tag gibt und dass wir alle noch gesund sind und dass du nicht so schlimm bist, wie du denkst. Ich möchte da eine lustige Begebenheit in meiner Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob es meine Frau möchte, aber ich mache es einfach. Was ist das Schlimmste jetzt an alle die, die verliebt sind und nicht wissen, ob die Person, die du liebst, dich auch liebt? Was ist das Schwerste? Wo ist der Zweifel? Was ist die größte Angst? Einen Korb zu bekommen, das kann wehtun. Du möchtest jemandem sagen, ich liebe dich, aber das Problem ist, du weißt ja nicht, ob die Person dich auch liebt. Manchmal schickt man dann so seine Boten, ne? Seine Leute, die für einen arbeiten, großer Bruder, kleine Schwester oder was auch immer, oder irgendwelche Freunde, oder man versucht zu schnuppern. Als ich glaube, da war ich ungefähr 20 oder so, und als ich hatte es eigentlich wirklich leicht, ich hatte es sehr leicht, weil sie hat sich zuerst in mich verliebt. Ich hatte meine Gedanken ganz woanders. Ich wollte Gott dienen, ich wollte die Welt bereisen, für den Glauben sterben. Ich war mitten in meinem Studium und wollte die Weltherrschaft für Jesus gewinnen. Also das waren so meine Träume. Und während das alles passierte, verliebte sie sich in mich. Und da kamen ein paar Freunde zu mir und sagten, Dennis, checkst du überhaupt irgendetwas? Und ich dachte so, was? Die liebt dich. Ich dachte, ach Quatsch, nein, kann nicht sein. Und dann gab es hier einen Hinweis und da einen Hinweis. Und eigentlich wusste ich, aber ich hatte noch Zweifel. Ich hatte so, so starke Zweifel. Und bis ein Freund von mir zu mir kam und mir so einen richtigen Tritt gab und sagt, komm, jetzt sprich sie doch an. Okay, ich nehme meinen ganzen Mut zusammen, gehe zu ihr hin und mache das Dümmste, vielleicht eine der dümmsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Weil ich so eine Angst hatte, obwohl es doch eigentlich, es lag wirklich auf die Hand, aber ich ging zu ihr hin und sagte, schau mal, ich möchte dir etwas sagen, aber bevor ich es dieses Jahr sage, habe ich eine Frage an dich. Hast du Gefühle für mich? Und als ich das ausgesprochen hatte, war es schon zu spät, weil ich im gleichen Moment gemerkt habe, bist du bescheuert, die sagt doch jetzt nein. Also, und die guckte mich an und es passierte, was passieren musste. Nur freundschaftlich, sagte sie zu mir. Und ich guckte sie an und sagte, ist klar. Und dann habe ich gesagt, natürlich sagt die dir das, die ist doch nicht doof. Also wenn, dann muss ich doch zuerst riskieren. Dann sagte ich, oh, Entschuldigung, tut mir leid, vergiss die Frage. Wie dem auch sei, ich spüre was für dich und bin abgehauen. Und abends kam dann die SMS, weiß noch jemand, was SMS ist? Und dann schrieb sie mir, ja, ich spüre eigentlich auch was für dich, aber in dem Moment musste ich das ja sagen, weil du so doof gefragt hast. Also ich wollte es am besten, dass sie mir das nochmal schriftlich gibt, so mit Unterschrift und Siegel noch so drauf, damit ich dann auch nicht, also manchmal muss man was riskieren und jeder, der verliebt ist, der weiß, ey, du musst alles auf eine Karte setzen. Du kannst nicht immer. Also das ist so typisch Dennis. Also ich weiß nicht, ob du dich da wiederfinden kannst. Jeder ist natürlich anders. Es gibt einige, die gehen einfach hin und schnacken sich die Kleinen und fertig. Ich kann sowas gar nicht. Ich kann überhaupt sowas nicht. Ich bin immer so, nein, wer weiß, und wenn und dann und doch vielleicht. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht Gott und vielleicht bin ich das nur oder der Teufel und so. Und ich meine es wirklich ernst. Es hört sich lustig an und vielleicht war die Geschichte auch einigermaßen amüsant, aber glaub mir, in dem Moment war mir gar nichts zu lachen. In dem Moment dachte ich, oh nein, was habe ich falsch gemacht? Vielleicht ist das störig was und ich mache alles kaputt. Also ich kann dich da beruhigen, wenn du ein Zweifler bist, und wir werden uns heute in der Bibel eine Person angucken, die auch so eine zweifelnde Person ist, Thomas. Ich konnte mich in diesem jungen Mann, in diesem Jünger Jesu so wiederfinden. Wir können so viel von diesem Thomas lernen. Jetzt bitte nicht erschrecken, wer mag Mathe aufzeigen? Ich will nicht alleine. Okay, aber es ist auf jeden Fall die Minderheit. Ich habe mir schon gedacht, wer hatte schon Mathe als Lieblingsfach? Das sind ja nur so Nerds, sagt man ja, aber keine Ahnung. Also wir werden uns heute ein Diagramm anschauen, interpretieren, analysieren. Ja! Okay, wo ist die Kaffee-Lounge? Direkt abkürzen. Nein, keine Angst, es wird nicht so analytisch. Also, es geht um, wir werden uns heute anschauen, vier verschiedene Phasen, vier verschiedene Momente im Leben von Thomas. Und ihr seht, da ist eine 0, ja, ganz unten. Ich bin auch gleich fertig. Also da ist eine 0 und da ist eine 10. Das ist die Y-Achse. Und so, das ist so die X-Achse. Ja. Also hier geht es darum, Phase 1, 2, 3, 4. Und je höher die Kurve gleich sein wird, also bis zur 10 Maximum, heißt das, Thomas hat jetzt freudestarken Glauben. Je niedriger die Kurve gleich sein wird, dann werden wir sehen, 0. Ne? Also er glaubt gar nicht an Gott. Okay? Und dann gehen wir mal auf diese Reise von Thomas und schauen wir uns mal diese 4 Phasen an. Soll ich das ausziehen?
Test, Test. Ja, oder? Okay, dankeschön. Okay, dann lass uns mal starten. Also, Phase Nummer 1. Und zwar, das ist wirklich eine lustige Situation, glaub mir. Als ich das auch, letztens habe ich mit einem Freund darüber geredet und wir haben uns beide angestunden und haben gesagt, der Thomas ist doch nicht ganz normal. Wir befinden uns in Johannes Kapitel 11. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Da ist ein guter Freund von Jesus, der heißt Lazarus und der liegt im Sterben. Irgendwann mal kommt da so die Information, die schreckliche Nachricht, Lazarus ist tot. Und Jesus sagt, meine Freunde, komm, wir brechen auf, wir gehen zu Lazarus. Aber die Jünger, die sagen, aber Jesus, wir können doch jetzt nicht gehen, die wollen dich alle töten. Und Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, ich muss da hingehen, Gott will es. Und wir müssen ihn aufwecken, er schläft gerade. Und da sagen die Jünger, ja, aber wenn er doch schläft, dann ist doch alles gut. Wie lange kann man denn schlafen? Dann ist er doch gesund, dann wird er irgendwann mal wieder wach. Und irgendwann mal merkt Jesus, okay, die verstehen das einfach nicht. Lazarus ist tot. Wir gehen jetzt zu ihm hin. Und das sagt der Thomas, und ich liebe den Thomas. Gehen wir mit Jesus, sterben wir mit ihm. So richtige Kamikaze-Typ. Ne? Also der sagt da so, Jungs, ihr habt's gehört, stellt keine Fragen. Der Meister ruft, er will sich umbringen lassen. Ich dachte so richtig, so voll sektenhaft. Ich dachte so, da sagt jetzt der Jesus, wir gehen jetzt zu ihm, er ist ja tot. Und der meinte das ja wirklich ernst. Der hat ja schon so sein Testament geschrieben. Und ich sagte, auf einer Seite kann man sagen, sag mal, wie bescheuert ist er eigentlich? Auf der anderen Seite kann man sagen, wow, der ist bereit für Jesus zu sterben. Der meint es ja wirklich ernst. Er dachte wirklich jetzt, Jesus sagt, wir gehen jetzt sterben. Und er sagt, ja, du kannst ja alleine gehen, ich gehe nicht. Er sagte, alles oder nichts. Der Meister ruft, komm, wir gehen. Der hatte eine Vision, nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber eins muss man ihn lassen. Er war treu, er war voll hinter Jesus. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch so seht. Ich habe ihm jetzt mal eine 7 gegeben. Eine 7, weil für mich ist das schon ein, also ich meine, könnte auch sagen fast 10. Also gibt es einen stärkeren Glauben, als zu sagen, ich bin bereit, für Jesus zu sterben. Und das war so Phase 1, so die erste Begeisterung. So, ich bin bereit für Jesus, alles oder nichts, obwohl das ja gar nicht Jesus wollte. Wer die Geschichte kennt, die Geschichte geht dann so aus, dass dann Jesus hingegangen ist und den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und dann sagte Thomas, oh Gott, Glück hat, ich muss ja gar nicht sterben. Jesus hat ihn von den Toten auferweckt. Das würde ich habe das diese Phase 1 so betitelt, und zwar die erste Begeisterung, die erste Liebe, sagt man ja auch. Ne? So, wenn man frisch im Glauben ist, du bist bereit für Gott alles zu tun. Und das ist auch gut. Das ist gut, das ist ja, wir kennen das ja auch oft so, wenn man sich in jemanden verliebt, am Anfang diese Schmetterlinge im Bauch und alles ist so schön und man ist bereit, alles zu tun. Und das ist auch gut, diese Zeit muss man auch genießen und auch erlauben. Und Jesus hat ja auch nicht so Thomas gesagt, Thomas, du hast überhaupt keinen Glaube, beziehungsweise du verstehst mich gar nicht, das ist theologisch total Quatsch, was du sagst. Aber er hat es einfach mal gestattet, er hat es erlaubt. Gehen wir mal zu Phase 2. 3 Kapitel später, jetzt wird's ernst. Jesus, einen Tag vor seiner Kreuzigung, einen Tag vorher, bespricht mit seinen Jüngern, das war so eine Konferenz, ruft sie alle zusammen und sagt, liebe Jünger, ich muss gehen. Wo gehst du? Ich muss gehen. Da, wo ich gehe, da könnt ihr nicht gehen. Keiner versteht, wo geht er denn hin? Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich gehe euch wunderschöne Wohnungen vorbereiten. Ich gehe zu meinem Vater, bereite euch alles vor. Und dann, wenn ich wiederkomme, keine Sorge, ich hole euch wieder ab, ich komme wieder. Ich bin kurz weg, aber dann komme ich wieder. Und Den Weg, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Das ist jeder Thomas. Ich finde die Antwort so genial. Schaut mal, der ist einfach so ein Rationalist. Der sagt einfach, nein, Herr, wir wissen ja nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg wissen? Der hat doch recht. Also das ist doch so, als ob ich dir sagen würde, wir treffen uns gleich dort. Kennst du den Weg? Soll ich dir die Adresse geben? Dann ist doch deine erste Reaktion, was ist denn dort? Sag mir doch erstmal das Ziel. Und dann können wir über den Weg sprechen. Aber der Thomas, der wird jetzt so langsam ein bisschen sauer, weil er sagt, Jesus, ich verstehe dich nicht. Ich habe keine Ahnung, was du machst, wo du hingehst. Und dann fragst du oder dann sagst du, ich kenne den Weg. Ich kenne nichts. Hilf mir doch, sag mir, ich verstehe dich nicht. Und ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst, wo du sagst, ich checke jetzt gerade gar nichts. Und ich finde dann auch so ein bisschen, er stellt Fragen. Und er, also frech ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber er kontert ja auch ein bisschen. Er wirft ja auch ein bisschen den Jesus vor, Meister, darf ich kurz unterbrechen? Ja, ich weiß, du weißt alles immer besser, aber vielleicht hier, da brauche ich mehr Infos. Sonst komme ich hier nicht weiter. Ich habe drei verschiedene Töchter. Die eine ist 7, die andere, die wird jetzt bald 9 und die andere ist 13. Was ich bei den drei so schön beobachten kann, ist, die Kleinere, egal was ich sage, die sagt immer, ja, Papa hat recht. Sie verteidigt mich immer. Die sagt immer, Papa weiß schon, was er tut. Die Zweite, die fängt jetzt so langsam an. Die stellt tatsächlich meine Entscheidungen in Frage und sagt, Papa, nee, das kann aber nicht sein. Papa, nee. So, über die Dritte spreche ich lieber nicht. Ich habe ja versprochen, sie in der Predigt nicht mehr zu erwähnen. Aber das ist immer ganz süß, besonders wenn ich die beiden Kleineren dann sehe, weil die Erste, die 7-Jährige sagt zu der 9-Jährige, sei leise, Papa weiß, was er tut. Ne, Papa? Und ich da so, wenn du wüsstest, ich tue zwar immer so, ne? Aber wie ihr älter die Kinder wären, dann fangen die natürlich an zu sagen, Papa, du weißt, was du tust. Papa, hätten wir nicht da abbiegen müssen. Papa, du weißt schon, dass es spät ist. Papa, du weißt, du hast es mir ja versprochen. Nee, Papa, das ist jetzt Quatsch, was du tust. Also, und die sagen dir die Sachen ins Gesicht und fangen an, Fragen zu stellen, was ja durchaus okay ist. Also es ist ja erlaubt. Irgendwann mal lernen ja die Kinder die Wahrheit, dass wir Eltern nicht immer perfekt sind. Und das ist ja auch gut so. Wie sieht es denn mit Gott aus? Wie ist deine Beziehung mit Gott, was das angeht? Stellst du Gott Fragen? Ja. Oder sind es eher so Anschuldigungen, dass du sagst, Gott, sorry, da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Da muss ich mal einhaken. Also mag ja alles sein, aber man kann das ja nicht wortwörtlich nehmen. Ich meine, ja, das sagt die Bibel so, aber das kann ja viel sagen. Ne? Aber wenn es dann hart auf hart ankommt, dann Gott müssen wir noch mal ein bisschen schauen. Ne? Es ist ja nicht mal wie früher, wir sind jetzt auch andere Zeiten, andere. Wir versuchen dann zu relativieren. Das ist so ein ganz normaler, ist ganz menschlich, ne? Dass wir noch mal nachfragen, uns noch mal vergewissern. Und da sage ich, okay, Schluss mit 7. Ich bin jetzt mal mit der Kurve so ein bisschen nach unten gegangen, weil da kommen so die ersten Zweifel. So, Meister, Jesus, ich kenne weder das Ziel noch den Weg, ich verstehe gerade gar nichts. Und es geht so langsam Richtung 5, 4, wo du angefochten wirst, wo du Anfechtungen hast, wo du Angriffe bekommst, wo auch deine Freunde, deine Familie dir sagen, glaubst du immer noch an Gott? Du bist immer noch Christ? Hältst du immer noch zur Bibel? Ja? Du bist immer noch Gott treu? Bist du dir sicher? Glaubst du, es lohnt sich? Kommen wir zu Phase 3. Jesus ist jetzt gestorben. Und es ist für die Jünger das Schlimmste passiert, was passieren konnte. Ihr Herr, der Lehrer, Gott in Person, stirbt am Kreuz. Der gesagt hat, und ich möchte gerne nochmal zurückspringen, schaut mal, ich finde das total Hammer, weil bei Nummer 1, Grüße, Nummer 1, da steht, keine Ahnung, wer es ist, kann ja wichtig sein, bei Nummer 1, da steht, dass wir gehen jetzt mit Jesus sterben. Und wisst ihr, was Jesus danach gesagt hat? Er sagte direkt danach, also nicht direkt, aber ein paar Verse später, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also bei Kapitel 11 lernt der Thomas, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Weil der Thomas, der war so ein Typ, so ganz rational, ich glaube nur das, was ich sehe. Was sehe ich? Dass nach dem Tod ist die Person tot. Tod ist tot. Da, die wird begraben, vorbei, Ende. Sein Glaube ging bis hier. Und dann sagt Jesus, Thomas, nein, nein, ich bin die Auferstehung und das Leben. 3 Kapitel später, hier bei Phase 2, da sagt der Thomas, wo gehst du hin? Ich kenne nicht den Weg. Und wir kennen, oder die meisten kennen ja diesen berühmten Vers, der nach Johannes 14,5 kommt, und zwar Johannes 14,6. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Thomas, du fragst nach dies und jenes. Du redest über Tod und wo ist der Weg? Und der Thomas hatte die Antwort genau vor sich. Wir suchen Erklärungen, wir suchen nach Antworten, aber vergessen, dass Jesus in uns ist. Und wenn er mit uns ist, warum zweifelst du noch? Er ist die Erklärung in Person. Es ist wie bei diesen kleinen Kindern, die sagen, ich verstehe gar nichts, aber Papa ist da. Reicht. Ja, oder manchmal bin ich immer begeistert, wenn ich so sehe, wie die kleinen Kinder die Hand von der Mama brauchen. Und dann frage ich, ist doch nur eine Hand. Warum ist diese Hand so wichtig? Diese Hand hat magische Kräfte, wusstet ihr das? Meine Frau hat sich fast ihren Arm gebrochen bei der Autofahrt, damit die Kinder einschlafen können. Und die haben die Hand gebraucht. Und als Scherz haben meine Frau und ich manchmal die Hand gewechselt. Die haben es erkannt. Ja, die haben es erkannt, dass das jetzt die Papas Hand ist. Die wollen Mamas Hand. Ja, es muss die Hand der Mama sein. Und das schläft die ein. Also so eine Hand hat magische Kräfte. Und so ist es auch bei Gott. Wenn du sagst, Gott, wenn du bei mir bist, wovor soll ich Angst haben? Und da sagt Jesus diese Worte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann Phase 3, Jesus stirbt. Jesus stirbt am Kreuz und die Jünger sind alleine. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Trauriges. Und ich konnte mit Thomas so mitfühlen. Wisst ihr, was passiert? Er sagt, Jesus ist tot, es macht alles keinen Sinn. Eine Woche später, Thomas hat irgendeinen Termin, keine Ahnung, und kann nicht zum Gottesdienst kommen. Damals gab es keinen Livestream. Ich glaube, wenn Livestream gegeben hätte, wäre das für Thomas gar nicht mehr so schlimm gewesen, weil dann hätte man es ja gesehen. Weil wisst ihr, was die Jünger von diesem Gottesdienst berichtet haben? Jesus ist erschienen! Jesus ist uns erschienen! Da hätte er ja ganz schnell auf YouTube gehen können, zeig mal, welche Stelle, welche Minute. Ach, da ist Jesus, okay. Konnte er nicht tun. Weil der Thomas sagt, was? Ich habe Jesus verpasst? Ja, Thomas, er war leibhaftig da. Wir haben ihn gesehen, den Meister Jesus. Es war wirklich er. Wie? Ja, der hatte hier eine durchbohrte Hand, da eine durchbohrte Hand. Hier wurde er ja am Ende durchbohrt am Kreuz, weil da war dieser römische Soldat, der den Jesus mit der Lanze noch hier reingestochen hat und da floss Blut und Wasser raus. Thomas, wir haben ihn gesehen. Und jetzt kann man vielleicht denken, ey, freu dich doch mit uns. Er freute sich überhaupt nicht. Im Gegenteil, er wurde richtig sauer. Er wurde richtig verletzt und verbittert und enttäuscht und sagte, erst muss ich seine Hände sehen, seine von Nägeln durchbohrte Hände. Ich muss es sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrte Stelle tun und meine Hand, also jetzt nicht mehr Finger, jetzt die ganze Hand, in seine durchbohrte Seite reinlegen. Vorher glaube ich nicht. Vorher kannst du es vergessen, dass ich glaube. Ich habe keine Lust mehr. Es ist mir zu viel. Und vielleicht kann man erstmal so, oft, wenn wir das gelesen haben, viele Jahre ging es mir auch so, dass ich gesagt habe, boah, er stellt sich aber auch an. Aber wisst ihr, diese Woche habe ich den Thomas ganz anders erlebt. Als ich ihn so mit mir angeschaut habe, da habe ich gesagt, ich kann ihn verstehen. Ich kann ihn sehr gut verstehen. Und ich sage euch, warum. Also, da müssen wir auch lernen, auch ich, nicht sofort zu sagen, warum glaubt der denn nicht? Was ist mit dem schon wieder? Oh, schon wieder wankelt sein Glaube. Oh, wieder ist er schwach, wieder zweifelt er. Aber ganz ehrlich, ich will den Thomas heute nicht beschuldigen. Und auch dich will ich nicht beschuldigen. Und Gott will dich schon gar nicht beschuldigen. Gott versteht dich. Der Thomas, schaut mal. Er war bereit für Jesus zu sterben. Er hat ihn 3 Jahre gefolgt auf Schritt und Tritt. Was er gesagt hat, er hat es getan. Er blieb ihm treu, Seite an Seite, 3 Jahre. Er war sogar bereit, mit ihm zu sterben. Und am Ende sagt der Jesus, ich muss gehen. Thomas stellt Fragen, er interessiert sich. Er meinte es ja ernst. Er sagte, zeig mir den Weg, erkläre es mir. Meister, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Und am Ende verletzt du mich. Du stirbst am Kreuz und bist weg. Und jetzt, wo ich verpasse einen Gottesdienst, ich bin einmal nicht da. Ey, komm, einmal fehle ich und da natürlich tauchst du auf. Und du segnest den und du segnest den, du segnest die alle, aber mich hast du vergessen. Und ich vergesse dich jetzt auch. Du hast keine Lust auf mich, ich habe auch keine Lust mehr auf dich. Es reicht. Schluss mit diesem ganzen Jesus, lieb dich und so. Wo ist er denn? Und jetzt macht er eine persönliche Einladung. Jetzt fordert er Gott heraus und sagt, soll er sich wieder zeigen? Wenn er mich wirklich liebt, wenn ich wirklich so wichtig für ihn bin, wie alle die Christen sagen, er liebt dich, dann soll er doch runterkommen. Er kann das doch, der ist doch Gott. Hast du so oder so ähnlich auch schon mal gebetet, vielleicht geflucht, geweint? Willkommen im Club. Das sind diese Momente, meine Lieben, wo es auf 0, vielleicht sogar minus 10, das sind diese Momente, wo du nichts fühlst. Du fühlst eine Leere. Du keine Freude. Wir singen zwar die Lieder, aber innerlich, äußerlich lachst du und sagst Halleluja, wie gehst du? Ja, muss, preis dem Herrn. Aber da ist gar, über Bibel und Beten zu Hause brauchen wir gar nicht zu reden. Er antwortet doch sowieso nicht. Richtig? Ich habe das, glaube ich, schon mal hier vorne erzählt und ich erzähle es jetzt auch nur in aller Kürze. Einer dieser schlimmsten Momente in meinem Leben von mir und meiner Frau war, wo wir wirklich gebetet haben, dass unser Kind, die war schwanger und die Ärzte sagen, wir hören kein Herzklopfen mehr, wo ich da wirklich gebetet habe. Bis in die Nacht stundenlang geweint habe und gesagt habe, Gott, bitte verschone unser Kind, du bist das Leben. Und wo du wirklich Gott suchst in der Dunkelheit und du praktisch mit dem Tod kämpfst und sagst, Gott, du siehst meine Frau, die Schmerzen, das Leid, die Tränen, Gott, tu was. Und wenn du ein paar Stunden später das tote Baby dann in deiner Hand hältst und du dann diese Stimme hörst, die dir sagt, wo ist jetzt dein Gott? Das sind so Momente, wo ich so wirklich sage, was habe ich jetzt falsch gemacht? Also wo du wirklich so vor einer Gleichung bist und sagst, wo habe ich mich verrechnet? Also man hat doch gesagt, Gott ist gut, Gott ist groß und Gott liebt und Gott kann alles. Und am Ende dann beim Endergebnis kommt dann das Gegenteil raus. Dann sage ich, Gott, ich weiß, du hast mich bestraft. Habe ich bestimmt verdient. Ich habe irgendetwas falsch gemacht. Das ist so der erste Gedanke. Aber dann denke ich, aber bestraft doch nicht meine Frau. Bestraft doch nicht mein Kind. Bin ich ja bereit zu sterben, aber warum? Wo bist du jetzt? Und das war eine der schlimmsten Phasen in meinem Leben, wo mein Glaube wirklich wankelte, also wirklich wankte, die Fundamente wurden erschüttert, wo du hinterfragst alles. Und ihr kennt ja alle, die so ein bisschen so, auch diese ganzen Philosophen und diese ganzen Psychologen, die sagen, vielleicht bilden wir uns das doch wirklich alles ein. Kann das sein? Ja, weil man sagt ja, ich meine, viele Freunde von mir auch, Lehrern sagen oft zu mir, das ist gut, dass du glaubst, dann hast du etwas, woran du dich hältst. Kennt ihr diese Sätze, die wollen uns Komplimente geben, wo wir denken eigentlich, da hättest du ja auch sparen können, ne? So nach dem Motto, schön, dass du dir das einbilden kannst. Ja, danke für das Kompliment. So. Ich lasse dich alleine mit deiner Illusion. Danke. Ja, wo ich dir klar mache, nee, das ist Realität. Okay, anderes Thema. Aber und dann, wenn du durch solche Phasen gehst, dann kommen diese Sätze wieder. Dieses, der Glaube ist eine Projektion des inneren Ichs und diese ganzen Sachen, wo du so denkst, es war alles nur eine Fake. Es gibt in Wahrheit keinen Gott. Darf man das aussprechen? Vielleicht sind einige etwas verwundert, aber ich empfehle euch, die Psalme zu lesen. Die hauen drauf. Die hauen rein. Die sagen, Gott, wo bist du? Gott, warum? Du hast doch versprochen. Und wir sind gerade wirklich in dieser dritten Phase, in dieser Tiefphase, wo du nicht ein und aus weißt. Ja, genug darüber gesprochen. Jetzt die Frage, wie kommt man aus so einer Phase wieder raus? wie geht's mit Thomas weiter? Und ich bin mir sicher, Petrus, der kann ja nicht seinen Mund halten, ne? Der hat den Thomas bestimmt zu sagen, oh, jetzt komm mal her, ich muss dir was erklären. So, und der Thomas, nein. So, Johannes, probierst du. Johannes, schau mal, Jesus ist Liebe. Das kann Johannes, ne? Also Jesus, so, und dann, Jakobus, mach mal weiter, der Thomas, der, dann, und jeder redet auf ihn rein und so, ne? Und so, und 8 Tage ging die Psychotherapie. 8 Tage Therapie haben nichts gebracht. Aber jetzt kommt das Gute. Thomas ist nicht weggegangen. Er ist nicht weggegangen, er ist geblieben. Er ist geblieben und von außen machte er vielleicht den Starken, aber innerlich dachte er, Montag, Jesus, du bist nicht gekommen. Dienstag, ich bin noch hier. Mittwoch, ja, Donnerstag, Freitag, ich bin noch da. Samstag, er ist noch da. Sonntag, ich bleibe noch. Und jetzt bei Sonntag könnte man ja denken, 7 Tage ist doch die heilige Zahl Gottes, richtig? 7, alle guten Dinge sind 3 eigentlich, ne? Aber auch 7, in der Bibel ist es immer die 7, okay? 7 Tage und der ist nicht gegangen, er blieb. Und ich dachte, schaut mal diesen Vers, 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Er war da, der ist nicht gegangen, der ist immer noch da, der sitzt. Und schaut mal, das hat Aussagekraft. Das sagt viel aus. Er ist verbittert, er ist wütend auf Gott, aber er sitzt da noch. Du bist hier. Du schaust gerade zu Hause zu. Du sitzt da oben. Das sagt etwas über dich aus. Du hast nicht aufgegeben. Du hast nicht aufgegeben. Auch wenn du das sagst. Du versuchst nicht an Gott zu glauben, aber du weißt es doch, dass es ihn gibt. Du kannst es nicht ausreden, weil er liebt dich und er lässt dich locker. Ein guter Freund von mir, als ich diese schlimme Phase durchgemacht habe, die ich gerade erzählt habe, der nahm mich zur Seite und ich habe ihm gesagt, hör mal, ich weiß gar nicht, ob es Gott gibt. Und der nahm mich zur Seite und sagt, erzähl nicht so einen Schwachsinn, ich kenne dich, du weißt, dass es Gott gibt. Und ich so, ja, ich weiß, das macht mich ja gerade so wütend. Ich will nicht mehr an ihn glauben, aber ich kann nicht mit und ich kann nicht ohne. Kennt ihr das? Also, wo Jesus einmal gesagt hat zu seinen Jüngern, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gehen, ich zwinge euch nicht. Und Petrus sagte, aber Meister, wo soll ich denn hingehen? Ich brauche dich. Ich hab doch nur dich. Du bist doch Gott. Du bist mein Leben. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Ich habe dir mein Leben gegeben, weil du mir dein Leben gegeben hast. Wir sind eins. Egal, was passiert. Himmel und Erde, Hölle, alles kann vergehen. Und ist mir egal, was der oder die sagt. Aber ich habe dir mein Leben gegeben. Denn in dir allein habe ich Worte des ewigen Lebens gefunden. In dir habe ich mein Friede, meine Erfüllung. Du bist mein Fundament. Du bist mein Anfang und mein Ende. Du bist der Sinn meines Lebens. Du bist mein Gott. Und ich kann es nicht bestreiten. Wir können es probieren, wie wir wollen, aber es packt uns immer wieder, diese Liebe. Gott hat uns überzeugt mit seiner Liebe, nicht mit einer Theorie oder Worte. Und jetzt geht's weiter. Obwohl die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. So, jetzt kommt's. Jetzt wird's persönlich. Und zwar, das war zu. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände. Sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Ja, also jetzt wird's intim. Jetzt packt der Jesus den Thomas und sagt, du wolltest das. Hier bin ich. Hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Mach deine ganzen Testphasen. Und dann kommt's. Ja, okay. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas ist jetzt kurz. Wie viele Worte sind es? 5. Mein Herr und mein Gott. Wow. Ich liebe diesen Satz. Dieser Satz sagt irgendwie gar nichts aus. Das ist ja nicht einmal ein richtiger grammatikalischer Satz. Da fehlt ja irgendwie das Verb. Das ist ja einfach nur mein Herr, mein Gott. Aber manchmal sagen wenige Worte mehr aus, richtig? In diesem Satz ist alles drin. In diesem Satz, wir brauchen nicht mehr weiterzureden. Es ist angekommen, Jesus. Ich habe viel geredet. Jetzt schweige ich. Und da denke ich an Hiob, ja, der in seiner Verzweiflung, in seinem Schmerz Gott viele Vorwürfe machte. Und am Ende sagte er, ich habe einmal gesprochen, hier spreche ich nicht mehr, als Gott ihnen erschienen ist. Diese Momente sind stark, die sind tief, die brauchen wir. Und Gott weiß es. Und er weiß, wie er sich dir offenbaren kann und soll. Es sind Momente in unserem Leben, wo wir wirklich verzweifeln. Aber schaut mal, wie die Kurve am Ende zu Ende ist. Wow, ne? Wow. Von 0 auf 10. Schaut mal, der Thomas nach Nummer 4 ist nicht der gleiche Thomas wie Nummer 1. Ich hätte bei Nummer 1 eine 10 machen können. Hätte ich vielleicht tun sollen, vielleicht war es falsch, aber es kommt jetzt nicht auf die Zahlen an. Ne? Letztendlich, was ich damit sagen möchte, ist, es ist nicht der gleiche Thomas wie vorher. Das ist nicht der gleiche Thomas. Er hat etwas erlebt. Er hat Jesus kennengelernt. Er hat gehört, ja, du bist die Auferstehung und das Leben. Er hat gehört, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber jetzt hat er es erlebt. Jetzt hat er es mit eigenen Augen gesehen. Und da will dich Gott hinbringen. Da will dich Gott hinbringen. Ich möchte zum Abschluss etwas, das ist wieder etwas Persönliches. Ich habe auch meine Frau gefragt, ob ich das erzählen darf. Aber ich habe ehrlich gesagt gestern sehr stark gespürt, dass das vielleicht heute jemand hier braucht. Ich weiß nicht, woran du gerade zweifelst. Vielleicht ist es dein Glaube an Gott. Vielleicht ist es der Dienst, den du gerade in die Gemeinde tust. Soll ich weiter spielen? Soll ich weiter singen? Soll ich weiter Kinderarbeit machen? Vielleicht ist es auch deine Ehe. Ob du sagst, ist das gewollt? Ist das der Wille Gottes? Ist das richtig? Das ist schon ein paar Jahre her. Und zwar, ich habe auch einmal einen schlimmen Streit mit meiner Frau erlebt. Und das war dann so schlimm, dass ich dann wirklich so sauer wurde, dass ich dann gesagt habe, es reicht. Vielleicht ist es nicht der Wille Gottes, vielleicht ist es nicht das Richtige. Und ich habe mich einfach im Auto hingesetzt und bin einfach weggefahren. Und ich schäme mich für das, was auch in meinen Gedanken durch den Kopf ging. Und habe dann auch Buße natürlich getan. Aber es kamen schreckliche Gedanken. Gedanken wie alles aufzugeben. Gedanken wie, vielleicht ist es gar nicht von Gott. Gedanken wie, ach, ich kann mich doch jetzt einfach amüsieren gehen. Ich bin frei, ich mache, was ich will. Und dann kam, und ich habe dann wirklich gesagt, boah, jetzt schmeiße ich alles hin. So, jetzt kommt das Lustige natürlich. Ich bin ein paar Meter gefahren, es war nicht weit. Am Ende bin ich einfach nach McDonald's gefahren. Und hab dann einfach einen Burger gegessen und hab dann einfach dann ganz laut zu mir im Auto mit Tränen gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Wo willst du denn hinfahren? Du liebst doch deine Frau. Das ist doch der Wille Gottes. Sag mal, bist du bekloppt? Und dann habe ich wirklich gesagt, ich weiß nicht, was gerade mit mir passiert, Dennis, sei leise. Und vielleicht ist auch gerade ein ungebetener Gast da und vielleicht sind es auch mehrere Dämonen. Aber dann sagst du im Namen Jesus, schweig und weg. Du musst diese Gedanken im Namen Jesu binden. Paulus sagt, ich nehme alle Gedanken, die dich auflenken in der Erkenntnis Christi und nimm sie gefangen und schmeiß die raus im Namen Jesu. Es ist okay zu zweifeln. Es ist okay zu zweifeln, aber nicht verzweifeln. Weil im Zweifel nimmt dich Gott wieder raus. Also wenn du gerade so eine Phase durchmachst, wo du mit komischen Gedanken zu kämpfen hast, lass es nicht zu. Lass es nicht zu, weil Gott hat dich gerufen. Und der ist bei dir. Auch in dieser schlimmen Phase, wo du sagst, Gott, ich muss meinen Finger da. Ich muss meine Hand, ich muss dich anfassen, ich brauche dich. Gott weiß es und der ist hier. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Wollen wir unsere Augen schließen? Ich weiß nicht, woran du zweifelst. An deinen Glauben, an deine Ehe? Zweifelst du, ob das die richtige Gemeinde ist? An deine Freundschaft? An die Gemeindeleitung? Zweifelst du an deinen Partner oder an deine Erziehung, an deine Arbeitsstelle? Wirf nicht das Handtuch. Werf nicht das Handtuch. Jesus zählt auf dich. Zähle du auch auf Jesus. Verlass nicht die Gemeinschaft. Wir haben auch letzte Woche gehört, dieses wunderschöne Zeugnis von Matthias, wie er auch gesagt hat, ich war nicht alleine. Du bist nicht alleine. bleib und fahre wie Thomas. Bei Thomas waren es 8 Tage. Ich kann dir nicht versprechen, ob es bei dir 8 Tage wären. Es kann auch nur ein Tag sein, es kann auch Monate sein. Aber bleib treu. Bleib treu, bleib ruhig, bleibe ruhig. Vertraue auf Jesus. Bete mit jemand. Weine mit jemand. Leide mit jemand. Du bist nicht alleine.